Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Es ist Ostermontag, der 6. April 2012. Ein ruhiger und friedlicher Tag in dem kleinen Örtchen Rikwastad in Nordkap Südafrika. An diesem Tag haben die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle einen ruhigen Dienst. Generell passiert hier nicht viel. Gelegentlich kommt es zu Raubüberfällen auf die umliegenden Farmen, aber abgesehen davon bleiben Verbrechen in Rikwastad selten. Das ändert sich allerdings, als an diesem Tag die Tür des Polizeireviers aufschwingt und der 15-jährige Don Steenkamp blutüberströmt in die Wache stürzt. Er schreit und wiederholt immer wieder den gleichen Satz. Sie sind alle tot. Sie sind alle tot. Rikwastad ist der Name einer kleinen Ortschaft, die in der Provinz Nordkap in Südafrika liegt. Die Gegend ist eher dünn besiedelt und ein Großteil der Leute arbeitet als Farmer. Ab und zu kommt es zu Raubüberfällen auf die örtlichen Bauernhöfe, da meist mehrere hundert Meter zwischen den Grundstücken liegen und die abgelegenen Farmen dadurch leichte Ziele sind. In den letzten Jahren häufen sich diese Überfälle und auch Familie Steenkamp ist deswegen besorgt. Die Familie ist wohlhabend und in der Gegend recht angesehen. Der 44-jährige Deon Steenkamp und seine ein Jahr jüngere Frau Christelle arbeiten ebenfalls als Farmer. Sie besitzen viel Land und halten seit mehreren Generationen Schafe, Rinder und Pferde. Christel betreibt außerdem ein eigenes Café, in dem sie selbstgebackenen Kuchen und Gebäck verkauft. Ihre Kinder Marcella und Don gehen auf ein 300 Kilometer entferntes Internat. In der ländlichen Gegend in Nordkap gibt es kaum Schulen, weswegen es für die Kinder normal ist, dass sie eine weit entfernte Schule besuchen müssen. Da es Christelle aber wichtig ist, ihre Kinder regelmäßig zu sehen, fährt sie jeden Freitag die 300 Kilometer zum Internat, um die beiden abzuholen, damit sie das Wochenende zu Hause verbringen können. Deons und Christels Erziehung ist sehr streng, aber gleichzeitig auch liebevoll. Obwohl sie viel Geld haben, ist es ihnen wichtig, ihre Kinder nicht mit materiellen Dingen zu verwöhnen. Daher führen sie ein unscheinbares Leben und erwarten von ihren Kindern, dass diese sie bei der Arbeit auf der Farm unterstützen. Die Familie Steenkamp scheint glücklich und zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Ihnen mangelt es an nichts und sie haben alles, was sie brauchen. Bis ein Tag im April 2012 plötzlich alles verändert. Es ist Ostermontag, der 6. April 2012. Es scheint ein ganz normaler Tag zu sein. Bis um kurz vor 19 Uhr der 15-jährige Don Steenkamp mit dem Pickup-Truck beim örtlichen Polizeirevier vorfährt. Blutüberströmt steigt er aus und rennt in das Revier. Dort angekommen, berichtet er dem Polizisten von einem grausamen Raubüberfall. Er habe sich gerade draußen im Schuppen befunden, als plötzlich Schüsse gefallen seien. Er sei zu verängstigt gewesen, um nachzusehen und habe sich erst einmal im Schuppen versteckt und abgewartet. Als er nach einiger Zeit ins Haus gegangen sei, habe er dort seine leblosen Eltern entdeckt. Auch seine ein Jahr jüngere Schwester Marcella habe Schussverletzungen gehabt, sei aber zunächst noch am Leben gewesen. Nur wenig später wäre sie aber in seinen Armen verblutet. Don berichtet, dass er sofort zum Auto gelaufen sei, um zur Polizei zu fahren. Unterwegs habe er dabei am Hoftor die weggeworfenen Waffen der Täter gefunden, die er in sein Auto geladen hat, um sie der Polizei zu übergeben. Don überreicht den Polizisten die Waffen und gleich darauf machen sich zwei Beamte auf den Weg zur Farm der Steenkamps. Der Nachbar der Familie, Joe Scholz, begleitet die Beamten, da er im Verband der Farmer für die Sicherheit zuständig ist und sich sehr gut mit Raubüberfällen auskennt. Als sie an der Farm eintreffen, liegen Deon, Christel und Marcella leblos im Haus. Sie wurden erschossen. Auf den ersten Blick wirkt die Szenerie wie die eines gewöhnlichen Raubüberfalls. Aber als sie das Haus genauer auf Spuren untersuchen, hegen sie erste Zweifel an dem Ablauf, den Don ihnen geschildert hat. Im Haus der Steenkamps wurde nichts entwendet und nichts durchwühlt. Das widerspricht stark einem klassischen Raubüberfall. Teilweise liegt Geld offen im Haus herum, die Autos der Familie stehen allesamt noch vor dem Haus und sogar der Waffentresor wurde nicht angerührt, obwohl der Schlüssel darin steckt. Nichts deutet auf einen Einbruch hin. Und die Kaliber, mit denen die Opfer erschossen wurden, stimmen mit denen ihrer eigenen Waffen überein. Als sie in Dons Zimmer ein blutiges, zerrissenes Shirt finden, wird ihnen klar, dass sie den 15-Jährigen noch einmal verhören müssen. Colonel Dick DeVal übernimmt den Fall. Als Spezialist für organisierte Kriminalität und Morde kennt er sich mit solchen Fällen bestens aus. Als er auf der Polizeistation ankommt, um Don zu befragen, ist dieser nicht da. Man hatte ihm erlaubt, in das gegenüberliegende Restaurant zu gehen. Als der Polizist das Restaurant betritt, um Don mit auf das Revier zu nehmen, findet er ihn umrungen von Bekannten der Familie, die alle versuchen, ihn zu trösten. Sie möchten nicht, dass der verängstigte Don direkt von der Polizei befragt wird. Da er aber der einzige Zeuge ist, bleibt keine andere Wahl und Don muss dem Colonel aufs Revier folgen. Ihm fällt auf, dass sich der 15-Jährige im Restaurant gewaschen und auch sein blutiges Shirt weggeschmissen hat. Einerseits wäre das ein wichtiges Beweismittel gewesen. Andererseits ist es natürlich nachvollziehbar, dass Don nicht mehrere Stunden das Blut seiner Familie an sich haben möchte. Don selbst gibt an, dass ihn das Blut angewidert habe und er sich deswegen habe umziehen müssen. Auf dem Revier werden Spuren unter seinen Fingernägeln gesichert und Abstriche von den verbleibenden Blutflecken auf seinem Körper genommen. Anschließend wird er befragt. Don gibt an, dass er gegen 18.30 Uhr zum Schuppen gegangen sei. Sein Vater und seine Schwester hätten ferngesehen. Und seine Mutter sei am PC gewesen. Kurz darauf habe er Schüsse gehört und sich ungefähr 10 Minuten im Schuppen versteckt. Anschließend sei er zurück ins Haus gelaufen, wo er seine toten Eltern gefunden habe und Marcella, die zwar schwer verletzt, aber noch am Leben gewesen sei. Sie habe gesagt, dass sie ihn liebe und sei kurz darauf in seinen Armen gestorben. Da sie sich dabei so fest an ihn geklammert habe, sei sein Shirt zerrissen. Don habe sich vor ihrem Blut so geekelt, dass er in sein Zimmer gegangen sei und sein Oberteil gewechselt habe. Er berichtet, dass er danach zur Polizei habe fahren wollen, aber plötzlich erneut Schüsse aus dem Haus gehört habe, weshalb er sich noch einmal kurz im Schuppen versteckt habe, bevor er mit dem Truck geflüchtet sei. Unterwegs hielt er laut eigener Aussage zweimal an. Einmal am Haus der Farmarbeiter, um sie vor den Angreifern im Haus zu warnen, und ein weiteres Mal am Hoftor, wo er die Waffen der Täter gefunden und mitgenommen habe. Die Ermittler hegen große Zweifel an Dons Geschichte. Denn um 18.34 Uhr hat Christel noch eine SMS an ihre Schwester geschickt, in der sie über anstehende Urlaubspläne schreibt. Sie kann also erst danach getötet worden sein. Don wären daher nur 16 Minuten geblieben, um sich zweimal für mehrere Minuten im Schuppen zu verstecken, seine Familie tot vorzufinden, sich umzuziehen und während der Fahrt zum Polizeirevier zweimal anzuhalten. Das alles wäre in einem so kurzen Zeitraum nahezu unmöglich gewesen. Dennoch lässt man Don gehen, da man ihm vorerst nichts nachweisen kann und er auch kein erkennbares Motiv zu haben scheint. Deon, Christel und Marcella werden beerdigt. Während Don von seiner restlichen Familie getröstet und unterstützt wird, sind die Ermittler immer mehr davon überzeugt, dass er selbst seine Familie ermordet hat. Und es dauert nicht lange, bis sie auf Indizien stoßen, die sie in ihrer Theorie bestärken. Die Polizei findet einen Chatverlauf zwischen Don und einem Freund von ihm. Zum Zeitpunkt des Chats wurde Don noch nicht von der Polizei verdächtigt, was seine Nachrichten noch seltsamer machen. Wen verdächtigen sie? Nur mich. Gibt es keine anderen Fingerabdrücke? Gibt es keine anderen Fingerabdrücke? Nein, nur meine. Gibt es keine Hinweise auf irgendjemand anderen? Nein, sie werden keinen anderen finden. Die Ermittler fragen sich, wie Don darauf kommt, dass er verdächtigt wird. Und vor allem, warum er meint zu wissen, dass sie keine anderen Hinweise finden werden. Das ist eine Information, die er eigentlich nur haben kann, wenn er selbst der Täter ist. Am 21. August, 4,5 Monate nach dem Verbrechen, wird Don verhaftet und wegen des Mordes an seiner Familie angeklagt. Bis zum Prozessbeginn wird er aber vom Richter freigelassen, da es dieser als wichtig erachtet, dass Don weiterhin zur Schule gehen kann. Die Eltern der anderen Kinder an Dons Schule stören sich sehr an dieser Entscheidung, da sie nicht möchten, dass ihre Kinder mit einem potenziellen Mörder auf eine Schule gehen. Der Richter behält seine Entscheidung dennoch bis zum Prozess bei. Vor Gericht wird noch einmal der Hauptgrund für Dons Anklage erläutert. Bei Marcellas Obduktion hat man Verletzungen in ihrem Genitalbereich finden können. Vermutlich wurde die 14-Jährige in den letzten 12 bis 24 Stunden vor ihrem Tod vergewaltigt. In dieser Zeit ist niemand Fremdes auf der Farm gewesen. Die Staatsanwaltschaft geht daher davon aus, dass Don seine eigene Schwester vergewaltigt hat und da sie ihren Eltern davon erzählen wollte, keinen anderen Ausweg wusste, als seine ganze Familie zu erschießen. An dem blutigen Shirt, das man in Dons Zimmer gefunden hat, lassen sich Blutspritzer von Marcella finden. Das bedeutet, dass Don bei ihrem Tod in der Nähe gewesen sein muss. Der Richter zweifelt auch an Dons Aussage, dass seine Schwester ihm vor ihrem Tod gesagt haben soll, dass sie ihn liebt. Marcella kam gewaltvoll zu Tode und weist Abwehrverletzungen an ihren Händen und Armen auf. Das deckt sich damit, dass man bei Don nach der Tat Kratzer an seinem Hals feststellt und sich ein bisschen von seinem eigenen Blut an seiner Hose befindet. Don und sein Anwalt weisen alle Vorwürfe ab. Sein Anwalt sagt, dass Marcella sich ihre Verletzung im Genitalbereich auch am Mittag beim Reiten zugezogen haben könnte. Don gibt an, dass Marcella sich an seinem Hals festgehalten habe, kurz bevor sie starb und dass daher die Kratzer stammen würden. Er habe sich zwar noch am Nachmittag mit Marcella gestritten, aber nur leicht und er wisse auch nicht mehr, worum es bei dem Streit überhaupt gegangen sei. Sein eigenes Blut habe er auf seiner Hose gehabt, da er am Nachmittag Nasenbluten gehabt habe. Der Richter schenkt Dons Aussagen nur wenig Glauben. Er bezweifelt, dass Don sich nicht mehr an den Streit erinnern kann und auch seine sonstigen Aussagen weisen einige Lücken auf. Die Theorie der Staatsanwaltschaft besagt, dass die Familie morgens gemeinsam die Kirche besucht und anschließend zu Mittag gegessen hat. Marcella ist danach reiten gegangen, wobei Don ihr gefolgt ist und sie vergewaltigt hat. Vermutlich war es nicht das erste Mal und Marcella schwörte, dass sie es dieses Mal ihren Eltern erzählen würde. Don wollte natürlich nicht, dass seine Eltern davon erfahren und wusste gleichzeitig, dass er beim Tod seiner Eltern viel Geld erben würde. Er wartet bis zum Abend und holt aus dem Schlafzimmer der Eltern den Revolver, mit dem er zunächst seine Mutter erschießt, Marcella schwer verwundet und schließlich seinen Vater tötet, der auf ihn zurennt und versucht, ihn zu stoppen. Marcella hat es in der Zwischenzeit geschafft, durch die Hintertür in den Garten zu kriechen. Davon geht man aus, weil man im Garten ihr Blut gefunden hat. Die Autopsieergebnisse zeigen, dass Marcella im Garten auf den Kopf geschlagen und ins Gesicht geschossen wurde. Doch auch diesen Angriff überlebt Marcella schwer verletzt. Eine Blutspur am Telefon beweist, dass Marcella es geschafft hat, zurück ins Haus zu kriechen und versuchte, den Notruf zu wählen. Dabei bricht sie schließlich zusammen. In der Zwischenzeit hat sich Don ein zweites Gewehr geholt, mit dem er seinen Eltern und seiner Schwester noch einmal in den Kopf schießt. Anschließend zieht er sich ein anderes Shirt an und fährt zur Polizeistation. Dass Marcella im Gegensatz zu ihren Eltern nicht direkt getötet wurde, deutet auf ein persönliches Tatmotiv hin, das irgendetwas mit ihr zu tun hat. Das würde wieder die Theorie eines sexuellen Übergriffes verstärken. Die Staatsanwaltschaft hält einen Raubüberfall für völlig ausgeschlossen, da nichts gestohlen wurde und die Tatwaffen den Steenkamp selbst gehörten. Es lassen sich keine fremden Fingerabdrücke oder Reifenspuren finden, was bedeutet, dass die Täter unbewaffnet und zu Fuß gekommen sein müssten. Es ergibt auch keinen Sinn, dass Don angeblich kurz bevor er mit dem Truck flüchtet, noch Schüsse im Haus gehört haben will, aber die beiden einzigen Waffen, die bei der Tat verwendet wurden, anschließend am Hoftor gefunden werden. Zum einen ist das zeitlich nahezu unmöglich und zum anderen gibt es keinen Grund dafür, warum die Täter die Waffen zurücklassen sollten. Der Richter sagt dazu, warum hat der dumme Verbrecher die Schusswaffen, nachdem die Mission erfüllt war, neben der Straße weggeworfen? Hätte er, wenn er von der Polizei oder der Nachbarschaftswache konfrontiert worden wäre, die Hände in die Luft gestreckt und gesagt, dass es ihm leid tut? Unklar ist auch, warum Don nicht von der Farm aus die Polizei angerufen hat und warum er sich nicht selbst bewaffnet hat, obwohl die Familie viele Waffen besaß. Die Stelle, an der Marcella im Garten angeschossen und geschlagen wurde, befindet sich direkt neben dem Schuppen. Wenn Don sich angeblich dort versteckt haben will, ist es sehr seltsam, dass er von diesem Angriff scheinbar nichts mitbekommen hat. Trotz der erdrückenden Beweise plädiert Don auf nicht schuldig und bleibt bei seiner Variante. Er bringt den angeblichen Tatablauf sehr selbstbewusst, nahezu arrogant rüber und zeigt dabei keine Emotion. Kleinere Details in seiner Aussage ändert er immer wieder. Dennoch wird er in seiner Variante von mehreren Familienmitgliedern unterstützt, die ihm diese Tat nicht zutrauen. Ein psychiatrisches Gutachten zeigt, dass Don psychisch gesund und kein Sozio- oder Psychopath ist. Don wird als voll schuldfähig eingestuft. Zunächst halten noch viele Anwohner zu ihm, aber nach und nach ändert sich das. Während er früher als ruhig und zurückhaltend galt, haben ihn Mitschüler nach der Tat als arrogant und überheblich wahrgenommen. Einige Tage vor der Tat haben Zeugen einen Streit zwischen Don und seinem Vater beobachtet. Dabei ging es darum, dass Don die Schule abbrechen wollte, weil er behauptete, dort gemobbt zu werden. Jedoch konnte keiner der Mitschüler oder Lehrer das Mobbing bestätigen, was die Vermutung nahelegt, dass Don die Schule nicht mehr für notwendig hielt, da er wusste, wie viel er einmal erben würde. Angeblich erkundigte sich Don auch 2 Tage nach dem Tod seiner Familie danach, wann und wie viel er von seinem Erbe ausgezahlt bekommen würde. Am 13. August 2014, 2 Tage vor Don Steenkamps 18. Geburtstag, wird das Urteil gesprochen. Er wird für schuldig befunden. Da er zur Tatzeit unter 16 Jahre alt gewesen ist, kann er zu maximal 20 Jahren Haft verurteilt werden und dieses Höchstmaß erhält er schlussendlich auch. Bei der Verkündigung des Urteils zeigt Don keinerlei Emotion. Der Richter sagt zu ihm, bevor er das Urteil spricht: In 2 Tagen bist du ein Mann. Sei jetzt ein Mann. Don kann frühestens nach 10 Jahren Haft entlassen werden. Da er weiterhin der alleinige Erbe seiner Familie ist, hätte er nach seiner Entlassung mehrere Millionen auf dem Konto. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Auch wenn Don seine gerechte Strafe erhalten hat, kann das Deon, Crystal und Mathella nicht wieder zurückbringen. Ihre Familie wird für immer mit ihrem grausamen Verlust leben müssen. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.